Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Der Angeklagte hat boykottiert. Der Karadzic-Prozess ist nach einer Viertelstunde unterbrochen und vertagt worden. Die Opferzahl in Irak steigt weiter. Nach dem Anschlag in Bagdad gestern sind inzwischen bereits 155 Menschen gestorben. Jens Alder soll es richten. Der ehemalige Swisscom-Chef muss die Computer der Schweizer Armee zum Laufen bringen. Und das Wetter im Süden ist es sonnig und auch im Norden wird es allmählich freundlicher. Am Mikrofon sind Karim Britsch und Silvan Fischer. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Der Prozess gegen den früheren bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic ist bereits nach 15 Minuten vertagt worden. Der 64-Jährige erschien, wie angekündigt, nicht zur Verhandlung am UNO-Tribunal in Den Haag. Es stehe ihm zu wenig Zeit für die Vorbereitung seiner Verteidigung zur Verfügung, begründete Karadzic sein Wegbleiben. Der Prozess soll morgen Nachmittag weitergeführt werden. Karadzic muss sich wegen Völkermords und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnienkriegs verantworten. Israel will dem sogenannten Goldstone-Bericht über Kriegsverbrechen während des Gaza-Kriegs die Ergebnisse eigener Untersuchungen gegenüberstellen. Eine unabhängige Untersuchungskommission, wie das der Menschenrechtsrat gefordert hat, lehne man aber weiterhin ab, berichten israelische Medien. Für die Untersuchung hat Ministerpräsident Netanyahu ein kleines Team zusammengestellt. Es soll alle Ergebnisse der israelischen Armee zu Verstößen während des jüngsten Gaza-Kriegs sammeln. Die Resultate wolle man dann der UNO als israelische Untersuchung der Vorfälle präsentieren. Nach den gestrigen Bombenanschlägen im Zentrum von Bagdad ist die Zahl der Todesopfer auf 155 gestiegen. Laut der irakischen Polizei wurden bei den beiden Bombenexplosionen auf zwei Regierungsgebäude mehr als 500 Menschen verletzt. Zu der Tat hat sich bis jetzt niemand bekannt. Die Regierung vermutet, dass Anhänger des gestürzten Präsidenten Saddam Hussein hinter den Anschlägen stehen. Im Nordwesten Pakistans sind bei schweren Gefechten zwischen den Streitkräften und Kämpfern der radikalen Taliban mindestens 26 Personen ums Leben gekommen. Laut den Behörden ereigneten sich die Gefechte in der Nordwestprovinz. Die Regierungskräfte hätten einen Angriff der Taliban auf einen Militärstützpunkt zurückgeschlagen. Der frühere Swisscom-Chef Jens Alder soll dafür sorgen, dass die Computer im Verteidigungsdepartement VBS wieder vollständig eingesetzt werden können. Bundesrat Uli Maurer hat Alder zum Leiter der Arbeitsgruppe Informatik im VBS ernannt. Diese soll ihre Arbeit am 1. November aufnehmen. Gestern hat der Uli Maurer bekannt gegeben, dass die Armee große Probleme mit ihren Informatiksystemen habe. Ein bürgerliches Komitee spricht sich dafür aus, in der Volksabstimmung vom 27. November die Verfassung zugunsten der Luftfahrt abzuändern. Es will erreichen, dass ein Großteil der Erträge aus der Treibstoffsteuer in Zukunft der Luftfahrt und nicht mehr der Straße gutgeschrieben wird. Neu sollen rund 44 Millionen Franken aus den Steuererträgen in der Luftfahrt für die technische Sicherheit, den Umweltschutz und den Schutz vor Terroranschlägen verwendet werden. Rund 8.500 Rekruten sind heute in die Winter-RS eingerückt, darunter 33 Frauen und gut 1.000 Durchdiener. Insgesamt rückten 200 Rekruten weniger ein als vor einem Jahr, wie das VBS mitteilt. Besonders viele Rekruten verzeichnen vor allem die Schulen der Infanterie, der Panzer- und der Fliegertruppen. Der dritte RS-Start des Jahres ist der beliebteste. Im Kernkraftwerk Betznau ist wegen einer technischen Störung in der vergangenen Nacht der Block 2 abgeschaltet worden. Die Störung ist im nicht-nuklearen Teil des Atomkraftwerks aufgetreten, wie die Betreibergesellschaft Axpo mitteilt. Man habe das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat über die Abschaltung informiert. Der Vorfall sei als nicht signifikant für die Sicherheit eingestuft worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht bei 6.387 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.51,32 gehandelt und der Dollar zu 1.0061.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Nach einer Viertelstunde war es bereits vorbei. Der Kriegsverbrecherprozess gegen Karadzic geht frühestens morgen Nachmittag weiter. Der neue starke Mann hat viel Arbeit vor sich. Wofür steht der Parteichef der italienischen Linken? Und in der Schweiz droht keine Minarettinvasion. Zonenregeln und Bauvorschriften dürften einen muslimischen Turmbauboom verhindern. Mehr zu diesen Themen gibt's nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter. Heute gibt es im Norden zunehmend sonnige Abschnitte. Im Süden ist es verbreitet sonnig. Morgen hat es im Mittelland teils zähen Hochnebel, sonst ist es meist sonnig. Die Temperaturen im Norden um 14, im Süden um 18 Grad. Der ist drei Verkehrsinformationen von 12.06 Uhr. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Sissach und dem Belchentunnel Stau wegen einer Baustelle. Und in Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino zwischen Mesocco Süd und San Bernardino Gefahr durch eine Ölspur auf der Fahrbahn.
Info 3 Mittag.
Kurzer Prozess heute in Den Haag. Eigentlich hätte die Verhandlung gegen Radovan Karadzic beginnen sollen, doch der prominente Angeklagte boykottierte den ersten Verhandlungstag und der Richter vertagte den Prozess. Elsbeth Gucker berichtet vom Prozess aus Den Haag.
I note that the accused, Mr. Karadzic, is not present.
Ich stelle fest, dass Herr Karadzic nicht anwesend ist. Trocken und sachlich bemerkte der Vorsitzende Richter Ogong Kwon heute Morgen kurz nach 9 Uhr, dass der Stuhl des Angeklagten im Gerichtssaal unbesetzt geblieben war. Es war keine Überraschung. Karadzic hatte seit Tagen mit dem Boykott seines Prozesses gedroht, falls er nicht mehr Zeit bekomme, um sich auf das Verfahren vorzubereiten. Radovan Karadzic, der einst starke Mann aus dem bosnischen Pale, muss sich in Den Haag in 11 Punkten verantworten, darunter Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die beiden Hauptanklagepunkte betreffen die 44-monatige Belagerung von Sarajevo sowie das Massaker von Srebrenica, bei dem 1995 mehr als 8000 muslimische Männer ermordet worden sind. Doch Karadzic blieb heute Morgen in seiner Gefängniszelle. Zum großen Ärger vieler Menschen aus Bosnien, die speziell für dieses Ereignis nach Den Haag gereist sind. Karadzic kann zwar auf die Hilfe eines ganzen Juristenteams zählen, im Gerichtssaal will er sich jedoch selber verteidigen. Seinen Prozess würde er niemals boykottieren, schrieb er den Richtern, aber er müsse für eine gute Vorbereitung noch ein paar hunderttausend Dokumente lesen und dafür brauche er mehr Zeit. Nun, heute und morgen bekommt er die. Doch morgen Nachmittag soll es weitergehen. Dann soll die Anklageschrift vor dem anwesenden Angeklagten verlesen werden. Richter Ogong Kwon appellierte heute zum Schluss der viertelstündigen Sitzung an den 64-Jährigen. Er solle seinen Widerstand aufgeben und morgen Nachmittag in den Gerichtssaal kommen. Ob Karadzic dies tun wird, ist fraglich. Aber der prominente Angeklagte weiß auch, dass ihm die Richter einen Pflichtverteidiger aufzwingen werden, wenn er nicht kooperiert.
Elsbeth Gucker. Hintergründe zum Prozess am Kriegstribunal in Den Haag gibt's auch im Netz unter deres3.ch.
Info 3 Mittag.
Italiens Linke hat einen neuen Chef, Pierluigi Bersani. Dem neuen Mann an der Spitze der größten Oppositionspartei Italiens steht viel Arbeit bevor. Bersani soll die Partito Democratico aus dem Tief führen. Kann ihm das gelingen? Und wer ist der 58-Jährige überhaupt? Aus Rom, Massimo Agostinis.
Pierluigi Bersani ist das Gegenteil von Silvio Berlusconi. Zurückhaltend im Auftreten, immer politisch argumentierend und kaum je an die Gefühle der Italienerinnen und Italiener appellierend. Eigentlich nicht das, was das Volk so gerne hat. Nicht einer, der es zum Träumen bringt.
Prima cosa che farò domani è andare a trovare un po' di artigiani a Prato.
Er werde heute in die Textilstadt Prati gehen, um die Gummiwand einzureißen, die es gebe zwischen politisch-medialem Diskurs und den echten Problemen im Land, sagte er. Es ist diese seriös-spröde Art, die viele Parteigänger des PD als Nachteil empfinden. Er sei vielleicht ein guter Minister, aber kein guter Parteichef, heißt es, da müsse man sich verkaufen können. Bersani will das, aber auf seine Art. Er will konkrete Lösungen für das erstarrte Italien. Er beruft sich dabei auf seine zwei Amtsperioden als Wirtschaftsminister unter Romano Prodi, damals, als er die großen Staatskolosse privatisierte und dabei vergessen machte, dass er aus der roten Emilia-Romagna kommt und Kommunist war. Heute steht er irgendwo links der Mitte. Er wolle die harten Kartelle bekämpfen, die den Leuten ohne viel zu tun Geld aus der Tasche ziehen, sagt er kürzlich vor der Auslandspresse. Gesundheitswesen und Bildung seien Sache des Staates. Bei der Frage nach Privatisierung von Post und Bahn, da blieb er schwammig. Und im Energiesektor ist er offen für erneuerbare Energien, aber vor allem für die Atomkraft. Bersani will die Macht, vorderhand die Parteiinterne. Er werde nun Parteichef sein, nicht einer, der den Job alleine erledigen wolle wie andere im Land, aber er sei klar der Chef. Diese Nachricht geht an die notorisch zerstrittene Partei, zerrissen zwischen den unterschiedlichen Strömungen. Bersani muss das Kunststück fertigbringen, die Linkskatholiken und die einstigen Kommunisten, die den Partito Democratico heute bilden, zusammenzuhalten. Bei sozialen, ja selbst bei wirtschaftlichen Fragen ist das häufig kein Problem. Doch sobald es um Gesellschaftliches geht, Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, passive Sterbehilfe in hoffnungslosen Fällen, bei diesen Fragen, wo der Vatikan und die Bischöfe häufig ihre Hände auch noch mit im Spiel haben, da wird es schwierig. Der Riss in diesen Fragen geht so tief, dass sich der PD im Europaparlament in zwei verschiedene Fraktionen aufgeteilt hat. Bei all diesen internen Problemen bleibt noch der große äußere Widersacher, Silvio Berlusconi. Angeschlagen zwar und kaum fähig, irgendeinen politischen Kompromiss bei großen Fragen zu erreichen, aber er sitzt immer noch fest im Sattel.
Info 3 Mittag.
Minarette seien ein Symbol für einen aggressiven Islam und sie würden schon bald die ganze Schweiz überziehen. Das sagen die Befürworter der Anti-Minarett-Initiative. Sie verlangen ein absolutes Bauverbot. Und was sagen Muslime, die solche Minarette bauen wollen? Irfan Abbas, der Imam der muslimischen Gemeinschaft in Langenthal im Kanton Bern.
Überall, wo eine Moschee steht, nach möglicherweise steht auch ein Minarett. Wenn man ein Recht für Moschee gibt, gibt es auch Recht für Minarett.
Für viele Muslime gehört ein Minarett also zu einer Moschee einfach dazu. Um die Ortsbilder in der Schweiz muss man sich aber trotzdem keine Sorgen machen, denn schon heute kann nicht einfach überall ein Minarett gebaut werden. Pascal Krauthammer.
Muslime, die in der Schweiz eine Moschee samt Minarett bauen möchten, haben einen schweren Stand, denn rigide Gesetze behindern heute stark den Bau neuer Kirchen, neuer Synagogen oder eben Moscheen. Professor Bernhard Waldmann von der Universität Freiburg.
Es ist heute tatsächlich schwierig geworden, Sakralbauten zu errichten.
Gerade ein Minarett, ein Turm, der in die Höhe ragt, könne wegen des Planungsbau- und Umweltrechts nicht überall gebaut werden, so der Professor. Das hat vor allem mit der baurechtlichen Ästhetikklausel zu tun. Diese Ästhetikklausel schützt das bestehende Schweizer Ortsbild, wo ein Zentrum historisch gewachsen ist, mit alten Riegelhäusern beispielsweise, habe es für Minarette schlicht keinen Platz, erklärt Marcel Stüssi von der Universität Luzern.
Die schönen Altstädte der Schweiz, die sind eigentlich faktisch geschützt. Da kann man überhaupt gar kein Minarett errichten.
Doch nicht nur in der Altstadt, in Dorf oder Stadtzentren gibt es ein faktisches Minarettverbot. Auch in der Landwirtschaftszone wird der Bauer nie ein Minarett zu Gesicht bekommen, weil Bauten, die mit der Landwirtschaft nichts zu tun haben, dort verboten sind. Dort, wo gesät und geerntet wird, ragt höchstens mal ein Silo in die Höhe. Sicher kein Minarett. Weniger streng sind die Vorschriften zwar in Wohnzonen, doch auch da müsse grundsätzlich niemand damit rechnen, dass ein Minarett seine Aussicht verdeckt, erklärt Professor Bernhard Waldmann.
Herr und Frau Schweizer müssen nicht befürchten, dass plötzlich von einem Tag auf den anderen in ihrem Quartier eine Moschee mit oder ohne Minarett errichtet wird, denn die Errichtung solcher Bauten bedarf einer Baubewilligung und in Wohnzonen sind solche Sakralbauten mit Publikumsverkehr nicht zonenkonform.
Denn eine Moschee mit Minarett zieht Gläubige an, die Lärm verursachen können. In einer Wohnzone wird ein Minarettprojekt darum kaum je bewilligt werden. Was bleibt, sind die Gewerbe- und Industriezonen, erklärt Marcel Stüssi.
Dort ist ästhetische Erwartung an ein Gebäude heruntergesetzt und deshalb kann man dort auch neue Projekte noch realisieren.
Der Minarettbau ist also grundsätzlich nur in Gewerbe- und Industriezonen sowie in Zonen für öffentliche Nutzungen möglich. Auch ohne Minarettverbotsinitiative würden die Minarette darum nie wie Pilze aus dem Boden schießen, sagt Stüssi von der Universität Luzern.
Ein Nein zur Minarettverbotsinitiative bedeutet kein Ja zur willkürlichen Errichtung von Minaretten.
Das Planungsbau- und Umweltrecht setzt schon heute dem Minarettbau starke Grenzen.
Der Beitrag zur Zonenordnung für Minarette von Pascal Krauthammer. Weitere Informationen zur Abstimmung über die Anti-Minarett-Initiative gibt's bei uns im Netz unter drs3.ch. Das war Info 3 am Montagmittag mit einer Viertelstunde Fakten und Hintergründen. Mein Name Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.